Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Deutschland ist Europameister!
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut. Ja, so.
Herr, es ist offiziell. Wir sind Stand 17. Dezember 2025 offiziell ein Adidas Basketball. Land. Wir haben es hier vor ein paar Wochen schon mal unter die Leute gebracht. Es wurde seit Monaten eigentlich gemunkelt, gemutmaßt. Jetzt wissen wir auch warum, weil es nämlich auch jetzt schon Bilder von diversen Spielern und Spielerinnen mit den neuen Trikots gibt. Das haben sie natürlich jetzt nicht erst in der letzten Woche alles gemacht, sondern das ist alles schon ein Weilchen her. Die Trikots des Deutschen Basketballbundes sind veröffentlicht mit dem Adidas-Zeichen vorne drauf. Wir haben schon mal so ein bisschen philosophiert und ich würde gern zum Einstieg dieser Folge mit dir jetzt mal reingehen. Was denn das bei uns so aufmacht, diese beiden Trikots? Denn sagen wir mal so, wir hatten ja entsprechend zur Leistung der Mannschaft als amtierender Welt- und Europameister auch hohe Anforderungen an die Style-Monster aus Herzogenaurach. Haben sie geliefert in deiner Welt?
Also man muss sagen, meine Erwartungen waren sehr hoch. Und ich bin noch nicht da. Sie haben mich noch nicht. Sie haben mich noch nicht überzeugt. Das Weiße ist, also ich finde es cool, dass mit dem Schwarzen auf jeden Fall was passiert wird. Was ist das? Leoprint? Ist das, dann hat es Phoebe sich durchgesetzt da. Das ist clever von mir. Die hat also wirklich eine absolute Macherin. Wir wussten, dass sie Strippen ziehen kann, aber dass sie so weit geht, das hatte ich zumindest nicht auf dem Schirm. Ansonsten, so, let's be ballsy. Ich mag es. Umsetzung ist mir noch ein bisschen. Ist es noch nicht für mich. Und das Weiße ist für mich fast gar nichts, muss ich sagen. Es ist nicht so. Ich dachte, wir gehen so ein bisschen retro oder wir gehen ein bisschen, I don't know. Wir ziehen so kleine historische Bezüge auf. I don't know. Was ist denn mit dir? Was macht's mit dir?
Also das Leo finde ich sehr gut. Das im ersten Moment dachte ich, oh Gott, was ist das denn? Und dann habe ich nochmal so eine Stunde später habe ich es nochmal irgendwie im Feed gesehen und dann habe ich es mir nochmal genauer angeguckt und dachte mir, nee, finde ich gut. Finde ich gut.
Es ist ein Grower, okay.
Der Grower. Okay. Das Weiße wird bei mir aber auch, also das halten wir erstmal fest. Es ist erstmal cool. So, wir wollen ja nicht immer die Kartoffeligkeit als erstes aus uns rauskippen, sondern da ist jetzt das Adidas-Logo neben dem Adler und so. Das macht was mit mir, auch bei dem Weißen. Das muss ich sagen, das finde ich cool. Ich finde das Leo-Ding finde ich auch irgendwie cool. Das traut sich was, das habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Finde ich auch gut. Bei dem Weißen geht es mir leider wie dir. Ich habe mir das angeguckt und dachte so, ey, bei dem Weißen, da war ich mir sicher, auch als wir dann nochmal so drüber geredet hatten und man sich mit dem einen oder anderen noch drüber unterhält, da zaubern sie irgendwas. Und wäre es jetzt gewesen, so an dem Kragen und an den Ärmeln, dass sie den deutschen Farben spielen oder so. Ja, die deutschen Farben sind so versteckt.
Dieses, wo es wirklich so weißer Mesh mit so einem kleinen Adidas geschrieben und dann der Kragen oben und der Kragen am, das ist dann auch so, also so clean gewesen damals in den 90ern. Da hätte man schon, für mich, also es geht auch wirklich um das Erwartungsmanagement, was ich in meinem Kopf intern betrieben habe. Ich finde den Shit, den Adidas macht, einfach überragend, wie gesagt. Ich habe schon geschwärmt von vom Ant-Man und von seinem ganzen, von dieser Geschichte in diesem Orangeton mit Spike Lee und wie sie alle heißen, Cat Williams. Was einfach aus dem Adidas-Lager kommt, ist überragend und ich hatte sehr hohe Erwartungen und die sind bei mir leider so ein bisschen untertroffen.
Ich habe irgendwie, weil da fand ich zum Beispiel das bei dem Peak, weil ich es jetzt auch gerade vor mir sehe nochmal, dass da an den Ärmeln und am Kragen, dass da schwarz-rot-gold ist. Das mochte ich immer total gerne so. Ja. Und jetzt wird es wahrscheinlich Leute geben, schreibt uns das gerne unter diese Folge, schreibt uns das gerne bei Instagram oder so, die sagen, ja, aber sie mögen dieses cleanere, nur schwarz irgendwie. Aber ich habe auch, vielleicht haben wir uns gegenseitig, Günni, auch einfach mit, ne, wobei Adidas ist ja selber schuld. Sie haben ja durch diese Sachen, die du auch gesagt hast, die da gerade gemacht werden, die in den letzten Jahren gemacht wurden, gerade auch so Retro-Sachen so, die bei mir immer gut ankommen, haben sie einfach die Latte so hochgelegt, dass ich halt mir dachte, sie werden was delivern, wo wir hier sitzen und wir werden eine halbe Folge lang verbal ejakulieren über das, was sie uns hier hingelegt haben. So, und bei dem, und das Wort muss ich, ja, weiß ich nicht, also hallo auch an alle jungen Hörer, nicht nachschlagen.
Das, was Onan in der Bibel getan hat.
Genau. So, und da ist einfach bei dem Weißen, es ist mir zu laid back irgendwie. Da habe ich irgendwie gedacht, das ist doch das, was wir am häufigsten sehen werden. So, Mann, come on, das Weiße muss
ich
das sein.
Ich finde beim Schwarzen, also beim Weißen ist das die Naht an den Ärmeln und am Dings und der Adler und Deutschland und die Zahl und das Deutsch und das Adidas, dass das quasi alles drei dann wirklich in Schwarz gehalten ist. Mhm. Und dadurch der einzige Farbclub, ich meine, ING Diba wird sich freuen, weil auf einmal wirkt dieses Dunkelblau und der Orange Löwe poppt nochmal ganz anders als vorher. Aber gut, ich glaube, das war jetzt zumindest nicht Adidas Arbeitsauftrag, in dem Fall die ING Diba glücklich zu machen. Es ist, was es ist. Es ist ein Riesenschritt nach vorne. Ich freue mich, bin so heiß auf Adidas. Die werden uns verzaubern in den nächsten Jahren. Und sie haben klassisch, dramaturgisch sehr wertvoll jetzt einen Startpunkt gewählt, den sie noch ein paar Mal überflügeln können. Ist doch großartig. Ja.
Also ich lese hier gerade, dass es angelehnt ist an das Jubiläumstrikot des DFB. 125 Jahre Jubiläum, aber das wirkt halt da nochmal anders, weil das war, glaube ich, noch retroartiger und dann hast du noch die Ärmel mit dabei und so.
Auch so ein bisschen so was Off-Whiteiges erahnt. Also die waren so ein bisschen, natürlich kein Beige, aber so, es war kein klares Weiß. Damit kam auch so ein bisschen eierschalenes Weiß eher und dadurch wirkt es dann natürlich gleich wieder so ein bisschen altertümlich. Also, ey, wir sind glücklich, dass Adidas da ist. Willkommen, Adidas. Okay, lass mal das nächste Mal vielleicht einen kleinen Anruf bei Abteilung Basketball und dann besprechen wir die Dinge.
Ein Banger wollen wir auf jeden Fall. Wir brauchen vor dem nächsten großen Turnier,
Zweifel werden wir auch geilen Shit bekommen. Alleine im Fanshop, alleine was wir da für Sachen zu bestellen geben wird, da mache ich mir gar keine Gedanken.
Und ich klicke jetzt halt einfach hier drauf, ne? Und du gehst dann irgendwie so auf Adidas /Basketball und hast dann da halt jetzt einfach die deutschen Jerseys drin. Ich finde auch, dass die Preise okay sind. Also, und wie gesagt, da ist noch beim Weißen wünschen wir uns noch einen Banger, dann spätestens Richtung, weiß nicht, entweder Frauenturnier nächstes Jahr oder Herrenturnier Jahr drauf. Und wir heißen aber dann mit uns, also es ist ja wie, wenn man in eine neue Familie reinkommt. Also das muss jetzt, also Adidas ist natürlich jetzt auch dann Teil hier auch wieder der deutschen Basketballfamilie. Und in so einer Familie ist man sich ja auch nicht bei allem einig. Und man muss auch manchmal ein bisschen in Vorleistung gehen, um noch den schrulligen Onkel, und da würde ich jetzt uns beide einfach drunter abheften, dass man den noch von sich überzeugt bekommt. Liebe Freunde, es ist die letzte, ich würde es jetzt mal so nennen, reguläre Folge von Abteilung Europameister in diesem Jahr. Es gibt dann noch eine besondere, die legen wir euch kommende Woche tatsächlich unter den Weihnachtsbaum. Da könnt ihr euch drauf freuen. Da haben wir uns was ein bisschen Besonderes, ein bisschen was anderes überlegt. Heute machen wir Günni nochmal, Ablage ist eigentlich der falsche Begriff, denn es ist viel passiert, was es noch aufzuarbeiten gilt. In der Euroleague gab es unter anderem im Belgrader Derby, du hast gestern Abend, wir zeichnen hier am Mittwoch auf, eine sehr unterhaltsame Konferenz mit Lukas Schönmüller zusammen kommentiert. Auf dem Trainermarkt ist ein bisschen was passiert. Es gibt Abschiede, über die wir sprechen sollten. Heute Nacht gab es den ersten Titel, der in der NBA vergeben wurde. Also es gibt ein bisschen was zu bequatschen und ich würde vorschlagen, da tauchen wir jetzt einfach gemeinsam mal rein und beginnen mit der Euroleague, werfen noch einmal kurz den Blick zurück auf Ende vergangener Woche, weil das ja so die große Frage war. Es stand, nachdem wir das hier ausufernd, ausführlich diskutiert haben, die Frage im Raum: Partizan Belgrad zerspringt in alle Einzelteile, die Fans wenden sich von der Mannschaft ab, Obradovic ist zurückgetreten. Was wird passieren, wenn das Derby dann auch noch in eigener Halle gegen Roter Stern ansteht? Ist der Hass und die Rivalität gegen den großen Rivalen größer als der Ärger und die Trauer? Und am Ende ist es das tatsächlich gewesen. Partizan gewinnt dann dieses Derby am Ende auch noch mit 79, 76. Ich habe es für uns kommentieren dürfen. Und von Anfang an auch das Erste, was man schon aus der Halle so bei Social Media dann auch sah. Und du weißt ja, wie es ist, man richtet sich dann in seiner Kommentatorenbox ein und dann macht man direkt mal den Stimmungscheck und dreht den Regler auf laut. Wie ist es in der Halle, wenn die Mannschaft reinkommt und so? Es ist am Ende Derby und Rivalität schlägt dann Ärger auf eigenes Team, ne? Größer als.
Ja, ich fand ja schon, dass sie sich quasi während des Bayern-Spiels wieder ein bisschen Kredit zurückgeholt haben und dann unter der Woche gewonnen in der Aberleague und dann eben dieses Derby vor der Brust. Und die war ja schon auch ein bisschen Präsenz drauf. Also Euroleague hat sich es nicht nehmen lassen, da auch den einen oder anderen Influencer, Medien-Heinzi einzuladen, das weiter auch diese Geschichte eben des Derbys zu erzählen, was ja im Zweifel dann auch in den nächsten Jahren ein noch wichtigeres Pfund wird im Duell dann mit der NBA Europe. Und ja, dann gibt es auch noch ein Comeback. Also sie sind quasi tot im Wasser, 15 tief, Anfang viertes Viertel, Ende drittes Viertel. Und sie gewinnen das Spiel. Und für mich ist Sport immer spannend, wenn es entweder dann wieder ganz einfach wird oder ganz kompliziert wird. Das heißt, ich weiß nicht, ob es... Ich habe mit dem Trainerberuf immer gehadert und wir hatten ja auch schon Sendungen, wo es nur darum geht, okay, was macht der Trainer jetzt? Was kann er überhaupt tun? Es gibt für mich das eindrücklichste Zitat ist nach wie vor, und das haben wir auch schon fünfmal erzählt, diese J.J. Redick-Geschichte. Jemand, der alles gesehen hat im Basketball, von den größten Coaches trainiert wurde, der quasi akribisch sich selber vorbereitet hat, der dann sagt, ich bin jetzt wirklich ein Taktiker, der sich selber als neuer Trainer über Taktik definiert. Und er dann merkt, und nach 30 NBA-Spielen ist ihm das neu und er sitzt da und sagt, ich habe wie ein Aha-Erlebnis, am Ende geht es darum, die Spieler 82 Spiele zu motivieren. Und ich bin wie desillusioniert. Taktik, Schmacktik, es geht darum, spielen die Leute hart für dich. Und es ist ja auch Teil der Affe-mit-Hut-Theorie. Und jetzt diese Gesamtkomposition aus einem Kader, der für mich nicht wirklich zusammenpasst, dem größten Trainer, wo wir uns alle einig sind, das ist der größte, den wir in Europa gesehen haben. Und immer noch jemand, der auf höchstem Niveau trainiert. Und der geht und sagt, was ist das für ein Haufen? Und ich habe gesundheitliche Probleme, ich gehe. Und es ist jemand, übernimmt, dessen Namen ich nicht kenne und mir nicht merken kann. Also gab es schon mal ein größeres Gefälle in dem Delta zwischen zwei Trainern? Und wie ist dann erklärbar, dass die Mannschaft instantly und mit Ansage besser ist als vorher? Wir reden davon normalerweise ohne Heimvorteil. Heimvorteil ist die Unterstützung der Fans. Sie haben den größten Trainer aller Zeiten. Und jetzt nimmst du beides weg und du sagst, nee, jetzt sind die Fans mal gegen dich und hier irgendwie, keine Ahnung, Rasputin, Djokovic, der die zweite Mannschaft normalerweise macht, ist jetzt der Trainer. Und die Mannschaft spielt besser und gewinnt das erste Mal diese Saison 4 Spiele hintereinander. Das ist für mich einfach dieses, was passiert hier? Affe mit Hut. Es ist einfach, irgendwas muss passieren, dass Spieler hart spielen, ist am Ende immer die Analyse. Und das kann sein, was auch immer der Impuls ist, aber es geht so gut wie nie um Taktiken. Und wenn es um Taktiken geht, geht es auch immer nur darum, wer hat seine individuelle Taktik so hart ausgeführt und so am Limit ausgeführt, dass sie sich durchgesetzt hat. Und es ist wieder mal ein Beispiel dafür. Und es ist verwirrend und bezaubernd zugleich. Das ist einfach genauso, wie es sich einfach noch vorhersehbar anfühlt. Also du kannst sagen, okay, Jayco, du bist der Beste aller Zeiten, raus, Pfeife mit Hut rein, Mannschaft gewinnt.
Also die Diskrepanz wäre nur noch größer gewesen, wenn wirklich ein echter Affe mit Hut an der Seitenlinie
gewesen wäre. Ein echter Affe mit Hut hätte diese Spiele auch gewonnen, Benny. Das ist ja das Ding. Ein echter Affe mit Hut. Und ich hoffe, es gibt für mich, wenn ich einen Wunsch in meinem Leben noch hätte, dann ist, dass ich einen Manager mal das Herz nimmt, um zu sagen, als Demütigung für die Arbeit, also wenn es wirklich mal zerstritten ist zwischen Trainer und Mannschaft, oder zwischen Vorstand und Mannschaft, dann muss einmal so ein kleiner Zirkusaffe mit so einer Melone und so einem Monokel und dann ein Clipboard oder einfach nur eine Trillerpfeife um den Hals gehangen, einfach die 1,45 an der Seitenlinie stehen. Und ich kann dir versprechen, Benny, die Mannschaft wird in den ersten 3 oder 4 Spielen besser sein als zuvor.
Stell dir mal vor, es ist entweder der Trigema-Affe aus der Werbung oder dieses Äffchen aus Alter.
Ey,
wo die dieses Party-Wochenende da machen in Vegas, Mann.
Ja, ja, Hangover.
Hangover.
Es muss quasi der Hangover sein. Es muss also ein Affe sein, der ab und zu sich so in die Hand kotet und dann, also, es muss so richtig.
Und das nach den Spielern wirft.
Ja, es muss so sein. Und jetzt, wenn wir jetzt schon eintauchen in dieses Potpourri, was Efes gemacht hat, ist genau das, was meiner Meinung nach die Gefahr bringt, Affe mit Hut auszuschalten. Weil Lasso ist kein Affe mit Hut. Lasso ist eine bekannte Entität, die nicht funktioniert in den letzten Spielen oder Stints in den letzten Aufenthalten. Und sowas ist das Einzige, was diesen Mechanismus ausschalten kann. Mhm. Also den falschen großen Namen zu holen, direkt ohne diese Zwischen, ohne dieses Zwischenspiel aus der Assistent übernimmt kurz. Wenn du dann den falschen großen Namen nimmst, ist das Einzige, was stärker ist als Affe mit Hut-Theorem, weil der falsche große Name hat die Macht, das Gesetz auszuschalten und einfach nahtlos weiter zu verlieren.
Ich wünsche mir, dass im Wikipedia-Eintrag von Per Günther, du als Erfinder der Affe-mit-Hut-Theorie, also es ist ja mittlerweile wirklich so, liebe Grüße an Flo Pertsch und Basti Dorit und auch noch an andere Leute, es wird ja mittlerweile in anderen Podcasts auch schon zitiert, diese Theorie. Leute schreiben mir, wenn irgendwo in einer Basketballwelt sowas wieder passiert, schreiben mir Leute, guck mal, da ist wieder Günnis Affe-mit-Hut-Theorie. Das heißt, das würde mich sehr freuen, wenn bei Wikipedia, wenn da so ein eigener Absatz wäre, als Erfinder der Affe-mit-Hut-Theorie, Per Günther, das fände ich gut. Lass uns mal mit Pablo Lasso und Effes gleich weitermachen, weil noch ganz kurz das Derby nur zu Ende machen. Also, du hast es gesagt, roter Stern im Fahrersitz, Partizan wirkt mucksmäuschen still, wirkt irgendwie tot, dreht das Spiel dann durch das Schlussviertel, durch einen brutalen Dwayne Washington, durch ein monströses Double-Double von Isaac Bonga, was wir an dieser Stelle auch erwähnen wollen, mit vielen Punkten im Schlussviertel. Und jetzt gehen wir rein in den letzten Angriff, Günni. Es sind noch 9 Sekunden, Einwurf Seite für roter Stern, -3. Partizan foult nicht, der Trainer heißt übrigens, wir haben ihn noch gar nicht erwähnt, Mirko Osokoljic. Ich musste auch, also ich habe mir den Namen nicht merken können bis zum Tag, als ich das Spiel kommentiert habe und ihn dann 20 Mal mir vorgelesen habe, weil ich ihn mir aus irgendeinem Grund nicht merken konnte. Und dann habe ich unserem lieben Freund Bogdan Radosavljevic eine Nachricht geschickt, ob er mir den nochmal vorlesen kann. Der war da gerade irgendwo unterwegs, dass ich ihn auch nicht falsch ausspreche. Mirko Osokoljic heißt der gute Mann, der da jetzt richtig was bewegt hat, aber wohl, ja, dann zeitnah doch durch Joan Peñarroya ersetzt wird, werden wir auch gleich noch drüber reden. Letzter, du rastest schon aus, weil das ist, machen wir auch gleich. Einmal kurz letzter Angriff. Einwurf bei -3 und 9 Sekunden Restzeit. Partizan foult nicht. Der Ball kommt zu Kalinic. Und am anderen Ende des Feldes steht Jared Butler, der den Ball gerne gehabt hätte. Der Ball kommt zu Kalinic. Und dann sind noch so 5 Sekunden oder so auf der Uhr. Und Butler ist auf der ballentfernten Seite draußen. Und lässt die Arme fallen und die Schulter, weil er den Ball nicht bekommen hat, und schaltet komplett ab. So, und das ist ja, wäre ja jetzt halb so wild, wenn der Kalinic den Wurf nehmen würde. Kalinic passt den Ball aber zu Jared Butler, der ihn, glaube ich, fast ins Gesicht bekommt, weil er überhaupt nicht bereit gewesen ist, den Ball zu fangen. Er fängt ihn, nachdem er sich geärgert hat und mit dem Spiel schon abgeschlossen hat, und wirft natürlich einen Airball, nachdem er ein tolles Spiel gemacht hat mit 20 Punkten. Und am Ende und ich dachte mir, also Gott sei Dank habe ich das so aus dem Augenwinkel gesehen und nicht nur auf den Ballführenden geachtet in dem Moment. Dachte mir, was geht ab, Jared Butler, Junge? Also er hat einfach ausgecheckt, 10 Sekunden vor dem Ende.
Ja, da gibt's nicht viele Entschuldigungen für dieses Verhalten tatsächlich des Butlers. Das Einzige, was ich so mal reinwerfen würde, ich hatte damals quasi so ein bisschen eine, es sind noch wenige Sekunden Schwäche, weil ich das quasi so mental abgelegt habe, genau so. Also, wie es gibt, es ist nicht mehr lang zu spielen, oder es sind noch eine Handvoll Sekunden. Also gar kein Gefühl für, es sind noch 4 oder es sind 6. Mhm. Also, ich war nicht in der Lage zu sagen, ich weiß, es sind noch 4. Ich habe vielleicht nur noch ein Dribbling nach dem, um ihn dann zu werfen und dann ist vielleicht noch ein Offensiv-Rebound-Tipp. Also so strategisch habe ich gar nicht gedacht. Und ich dachte einfach, es sind nur eine Handvoll Sekunden. Irgendwie, wenn der Ball reingeht, muss man was machen. So. Mhm. Und ich glaube, dass das manchmal vielleicht auch sowas ist, was das erklärt, dass quasi im Gehirn sagt, es sind nur noch wenige Sekunden. Wenn ich den Ball kriege, kann ich werfen und werde der Held. Aber wenn ich quasi sofort den ersten Ball nicht kriege, denke ich mir irgendwie so, ich habe in der letzten Sekunde nicht den Ball bekommen. So, und also es ist nicht dieses Gefühl wirklich dafür, ich muss in den Playback. Also es ist ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber ich weiß zum Beispiel, dass ich ein Spieler war, ich habe nie auch in dieser Hitze des Gefechts noch auf die Uhr gucken können.
Ah, okay.
Weil ich das in meinem basketballerischen Dasein quasi nie gemacht habe. Ich habe immer geguckt, also wenn es ein toter Ball ist, habe ich geguckt. Oder klar, wenn ich den Ball halte und ich dribble und ich dribble und ich dribble und es sind jetzt, die Uhr geht runter und ich weiß, mit 8 starte ich meine Aktion, dann gucke ich vielleicht mal, aber danach, nach der 8, weiß ich gucke auf keinen Fall nochmal drauf. Danach ist einfach Gefühl. Ich habe nicht ich weiß nicht, ob das an meinem Handle lag oder meine irgendwas war. Ich habe dann in den Aktionen im Chaos nicht noch, wüsste, hätte ich nicht geschafft, nach oben zu gucken und bis jetzt sind es jetzt noch drei, jetzt mache ich mal was. Sondern es war einfach dann, ich habe einen Marker und danach das Bauchgefühl. Und vielleicht hat Butler da einfach sein Bauchgefühl so ein bisschen betrogen, ich weiß es nicht. Aber es sieht natürlich denkbar schlimm aus, gerade in einem Derby, gerade wenn du weißt, was auch so ein Wurf bedeuten kann. Ja? Also der Nedovic-Dreier von vor, ich weiß nicht, wie lange er mittlerweile her, 6 Jahre oder 7 Jahre.
Ey, und den hatte Butler in der letzten Minute vor der Partizan-Bank hatte er diesen dicken Wurf,
ja,
und hat ihn die Führung wieder zurückgebracht. So.
Ja, genau. Genau,
ey,
genau.
Mann!
Ja, dann so einen für den Rest des Lebens so im Repertoire zu haben von zu früh ausgecheckt und dann den Airball gebolzt, das ist jetzt, ja, ist nicht so super elegant, der arme Kerl. Jetzt so nächste Granatenspiel gemacht, aber eben jetzt halt 3 verloren in Folge.
Ja, es waren, du hast es gesagt, Joakim Noah war in der Halle, der ist, glaube ich, auch nicht mehr klargekommen anhand seiner Gesichtsausdrücke im Schlussviertel, was dann da bei diesem Comeback passiert ist, kannst du dir natürlich auch nicht besser malen, wenn du da Leute extra hinholst, die das zum ersten Mal erleben. Brian Windhorst, den haben wir bei der WM in Japan gesehen und ich bin völlig starstruck, ich habe mich nicht getraut, näher als 10 Meter an ihm vorbeizulaufen, weil ich den halt so krass finde einfach. Der hat sich jetzt danach zitieren lassen mit: Es war einer der 3 besten Momente meines Basketballlebens, dass ich neben dem 2016 Finals Spiel 7, dem olympischen Goldmedaillenspiel 2024, jetzt dieses Derby erlebe. Und er rankt einfach, und der Mann hat ja nun alles, man sieht in seinem Gesicht, dass er alles im Basketball schon gesehen hat. Er rankt einfach dieses random Hauptrunden-Derby, um es jetzt mal hart zu formulieren, unter den Top 3 der Basketballspiele aller Zeiten, die er erlebt hat vor Ort. Das sagt schon auch ein bisschen was aus, Mann.
Das sagt einiges aus, vor allen Dingen, weil er war ja auch quasi eine Zeit lang LeBrons und Miami Heats Haus- und Hofschreiber. Das heißt, ich wäre fast mir sicher gewesen, dass er beim Ray Allen-Wurf in der Halle gewesen wäre. Mhm. 2013. Ja, wie dem auch sei, es ist für mich, ja, wir haben dieses eine Derby gesehen, das Rot-Weiße. Ich war in der Halle für Partizan gegen Real Madrid nach der Beulerei und da hat sich einfach verfestigt, das ist dieser eine Ort, wo du das erleben kannst, ja. Also, wo du quasi eine Experience, zumindest mal die ersten oder die letzten 25 Minuten des Warm-Ups sind dir garantiert. Also, die Stimmung ist dir garantiert. Du weißt, du kannst dein Ticket kaufen und an einen Ort gehen, wo du etwas erfährst, was du nirgendwo zumindest im Basketball bezogen und ich glaube auch nicht an vielen Orten überhaupt sportbezogen, erfahren kannst. Und wenn es dann noch ein Spiel gibt oder dann noch ein Sieg für die Heimmannschaft oder noch ein 4. Viertel Comeback des Gastgebers, dann wirst du das dein Leben nicht vergessen. Und für mich wird das der Plan sein, noch einmal mein Vater, meine Brüder, sonst irgendwelche Leute, die denken, sie haben irgendwie dann auch mal Hexenkessel, Ischlandhalle oder so erlebt. Nein, das ist etwas, was du nirgendwo sonst auf der Welt findest, diese Stimmung.
Mhm. Ja, supported by Brian Windhorst, ab jetzt auf jeden Fall auch. Und jetzt nehmen wir die Trainernummer nochmal mit rein. Also es hat sich letzte Woche schon, ich habe tatsächlich auch mit 1, 2 Kollegen und Kolleginnen aus Serbien dazu noch vor dem Spiel so ein bisschen geschrieben, es war eigentlich der Eindruck, vergangene Woche, Joan Peñarroya wird auf jeden Fall wahrscheinlich diese Woche Partizan übernehmen. Das ist bislang noch nicht passiert. Mirko Orzokoljic hat abgeliefert, wird aber wohl doch durch einen größeren Namen ersetzt. Aber ist Joan Peñarroya für dich der Name? Also man muss immer dazu sagen, das ist der undankbarste Job, den es überhaupt nur gibt. Egal welcher Coach jetzt übernimmt, solange sie nicht Orzokoljic befördern, jeder andere Trainer, der da hinkommt, kann doch eigentlich nur versagen. Oder, Günni?
Also das ist dieses, wenn einfach sich dieses so uninspiriert dieses Trainerkarussell dreht, dann bin ich eigentlich normalerweise immer raus. Ich wollte jetzt gerade googeln, wer der Agent von Peñarroya ist. Weil als er den Barca-Job bekommen hat, war man schon überrascht. Also wir haben ja beispielsweise mit Jan Jagler jemanden da im Barca-Camp, der da recht gut, der da lebt in Barcelona, der da vernetzt ist. Also die Überraschung war riesengroß, aber da ist immer noch die Erklärung, spanische Trainer bekommen eben in Spanien nochmal andere Jobs.
Ja.
So. Du findest nirgendwo, hast du so eine starke Lobby, so irgendwie ein ausgeprägtes Netzwerk für die Trainergarde wie in Spanien. Und das jetzt nach dem Stint in Barcelona, nochmal, Barcelona genau das Gleiche. Du hast Peñarroya, der macht da so einen halb guten Job, so was Mittelmäßiges. Er geht, er fliegt raus, die Mannschaft explodiert. Was sind sie jetzt? Dritter, Vierter? Mhm. So, und jetzt bin ich Partisan und jetzt denke ich mir, jetzt hole ich mir doch den Mann, der mittelmäßigen Basketball gespielt hat und der gerade gefeuert wurde und die Mannschaft explodiert, nachdem er gefeuert wurde. Ich kann dir das nicht erklären. So, was soll das sein? Also es kann ja nicht an dem What have you done for me lately? Was hast du mir kürzlich gezeigt, was mich glauben lässt, dass du mit dem Spielermaterial und der Gesamtsituation und der Stadt und dem man dann was nach vorne bringen kannst. Was hätten wir in Barcelona gesehen in den letzten anderthalb Jahren?
Ja.
Ich weiß es nicht. Was haben wir in der Station davor gesehen? Für mich nichts. Und wenn es das nicht ist, wenn es nicht das Sportliche, nicht das, die kürzlichen Eindrücke sind, was ist es dann? Ist es dann besondere Menschenführung, besonderes Feingefühl? Ist es die Sprache? Ist es so, also ich sehe davon nichts. Ich sehe davon nichts bei Lasso oder Lasso bei FS. Und für mich ist es dann einfach entweder die Agentur oder ist es dann halt wirklich ein Front Office, was einfach sagt, wir holen den nächsten und es ist ein großer Name und damit sichere ich mich erstmal ab, weil wir hier kein Risiko eingehen. Also ich, für mich, beide Verpflichtungen sind für mich hanebüchen. Ich wäre sehr überrascht, wenn die in, was ist jetzt, quasi Start 26, also wenn die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden Ende 27 noch Trainer sind bei ihren Stationen, sind für mich, was ist das, 10%?
Mhm. Ja, denke ich auch. Joan Peñarroya, die Agentur heißt Romayor Sports, aber ich kann jetzt leider nicht herausfinden, ob die in irgendeiner Art und Weise eine größere Rolle spielt oder nicht. Er hat immerhin zweimal die Champions League gewonnen, ne? Aber das ist halt dann jetzt auch schon wieder ein Weilchen her mit Burgos und danach die Station Valencia war kurz, Baskonia war kurz, Barca war kurz und das ist halt das kann ein sehr undankbarer Job sein, sagen wir mal, wie es ist. Pablo Laso hat eine Menge gewonnen mit Real Madrid, hat aber jetzt zuletzt eben auch, und der hat ja jetzt bei FS den Job tatsächlich angetreten, bei Bayern und Baskonia nicht so geliefert,
ja,
wie der.
Nein, aber für mich ist es einfach auch immer, also alleine der Laso-Job, Spielermaterial ähnlich geblieben. Nicola Bepp war schon da. Booker war schon da. Carsten Edwards war schon da. Jetzt kann man ihm sagen, also bei Carsten Edwards kann man vielleicht das Argument bringen, was Marco Pesic immer wieder gesagt hat. Es war nur eine Frage der Zeit. Und dann musste nur irgendeiner an der Seitenlinie stehen und egal bei wem, irgendwann wäre er explodiert. Sehe ich anders tatsächlich. Oder vielleicht ist es auch Quatsch, dem Mann zu widersprechen, der jedes Training gesehen hat. Aber okay, also, für mich hat da auch Gordy Herbert einen Faktor. Aber bei Nicola Bepp und bei Devin Booker beispielsweise ist es ja glasklar. Das waren Spieler, die auch schon da waren, die anders benutzt wurden, die in andere Spots gebracht wurden, andere Wurfauswahl. Also es ist einfach für mich so, bei Laso zumindest so klar. Dann kommt der zu Baskonia und es sah vorher 13 Mal besser aus. Und es gibt jedes Mal den direkten Vergleich mit Kader ist konstant ungefähr und ein anderer Trainer kommt mit seiner Philosophie oder mit seiner Ansprache und es funktioniert deutlich besser. Dann erschließt sich mir nicht, warum der Mann dann immer sich auf den stürzt, bei dem es nicht funktioniert hat. Und gerade wenn die Station zweimal hintereinander wenn es so deutlich in mein Gesicht geflogen ist. Also München, die Diskrepanz zwischen erstes Jahr Gordy Herbert und erstes Jahr Laso könnte kaum größer sein. Wie könnte sie größer sein? Und dann bei Baskonia das Jahr davor und das Jahr danach genauso. Also, ich weiß es nicht.
Das auf jeden Fall, die Trainerlage, wie gesagt, noch bei Partizan ist die Sache mit Peñarroya nicht durch. Pablo Laso hat den Job bei FS angetreten. Erstes Spiel, seitdem er gesigned wurde gegen Žalgiris am Mittwochabend. Ich habe schon gesagt, ihr hattet gestern eine sehr unterhaltsame
Konferenz. Da ist ja der nächste Trainer drin.
Ja.
Poeta. Ja. Also es ist das nächste Ding einfach wieder. So, wenn jetzt Mailand sich hingestellt hätte und die hätten, also sie haben es ja getan. Ettore Messina, der Immerwährende, der Eternal Messina quasi, endlich den Hut genommen, klasse noch irgendwie bewiesen jetzt dafür, nicht gegangen worden, irgendwie ein eleganter Abgang, was auch immer. Die Mannschaft, was tut sie? Sie explodiert. Sie gewinnen 5 Euroleague-Spiele gefühlt in Folge. Sie haben Offensiv-Rating durch die Decke. Die Defense ist auch immer da. Immer noch Verletzte ohne Ende. Völlig egal. Poeta, neuer, junger, inspirierter Coach. Und die Leute, einfach alleine, wie körperlich miteinander umgegangen wird.
Mhm.
Hier eine Umarmung. Da Klaps auf den Po. Da einfach. Du siehst einfach gute Energie, gute Schwingung in Mailand. weiß nicht, wann wir das letzte Mal, wann hast du das letzte Mal gesehen, dass du ein Van Mailand-Spiel reinguckst, du siehst da richtig so Ekstase und Miteinander und all dieses ganze Ding. Poeta, wenn die Peñarol holen, direkt nahtlos und den an Ettore Messina randocken, verlieren sie dieses Fenster von Affe mit Hut sowieso, aber es wäre auch einfach, es ist nicht der richtige Weg. So.
Giuseppe Poeta, 4 Pflichtspielsiege in Folge, 5 aus 6 gewonnen, Mailand. Gudoric mit 2-1 und du sagst es vor allem, diese Körpersprache, dieses sehr offensichtliche, da bin ich dann zwar immer noch mal so, dass wenn ich da drauf gucke, ich mir auch denke, Sportmannschaften und Sportler sind schon auch ganz schöne Hunde, weil es hat sie keiner davon abgehalten, das in den Wochen unter Messina nicht zu tun.
Also ja, das weiß noch nicht, ob, also das ist ja die Frage. Das ist ja genau die Krux. Der geschasste Trainer wird nach Hause gehen und sagen, wieso schießen die jetzt 45% Dreier, wie unter Poeta? Wieso ist der Ball da nicht reingegangen? Oh, die Basketballgötter haben mich verflucht. Aber es geht immer nur darum, finde einen Weg, dass sie genau sich so verhalten,
dass sie für dich spielen. Ja,
das ist dein Job. Das ist dein Job. Sie müssen inspiriert spielen. Sie müssen nicht, wieso sind sie jetzt inspiriert? Was soll das? Nein, das ist deine Jobbeschreibung. Und Teil der Affe mit Hut-Theorie ist ja natürlich, dass dieser Effekt verpufft. Und dann nach 5, 6, 7 Spielen kann man sagen, okay, wo irgendwann kommt der Punkt, wo du sagst, jetzt muss wieder ein Trainer quasi Trainerarbeit leisten. Dieses Geschenk, dieses, was umsonst kommt, diese Euphorie. So, die verpufft dann. Und jetzt, nach 4, 5 Spielen normalerweise, tritt es ein. So, was ist jetzt die Arbeit? Jetzt kann man langsam einen Poeta dafür verantwortlich machen oder nicht. Jetzt kann man irgendwie Mirko
Orzokojic
dafür verantwortlich machen für die Arbeit oder nicht. Aber das gehört dazu. Und das ist sein Job. Sein Job ist nicht zu sagen, wir gehen unter dem Spiel mit, bei dem gehen wir under und bei dem gehen wir eisen wir und bei dem gehen wir. Das können alle. Damit separierst du dich nicht mehr. Da gibt's nichts. Sondern kriegst du sie. Und Poeta kriegt sie aktuell.
Ich wollte nur darauf hinaus, dass Spieler dann oder Teams auch sehr offensichtlich vor sich hertragen, wenn sie einen Trainer gerade nicht kriegt. Und jetzt kann man sagen, ja gut, das ist ja auch sein Job. Aber manchmal ist mir das dann auch eine Spur too much, dass ich mir so denke, wie könnte jetzt von einer Woche in die andere einfach komplett 15 Gänge hoch und alle hacken sich, die sich vorher nicht angeguckt haben bei Dingen, die auf dem Parkett nicht passiert sind. Und deswegen meine ich so, Sportler sind schon auch...
Ich sag ja nicht, das ist sein Job im Sinne von, die Spieler nehme ich aus der Verantwortung, aber das sind die, das ist die Natur des Beasts.
So funktionieren
Lockerrooms, so funktionieren Dynamiken. Du hast 10 Leute, dann hast du 2 Leute, die unzufrieden sind. Aus 2 Leuten, die nagen am Dritten, dann kriegen die irgendwann einen Dritten, dann verlierst du 3 Spiele. Dann gibt's hier, keine Ahnung, dieses eine Essen oder einmal Drinks, wo alle im Club sind und dann sagen, was soll die Scheiße. Dann kippt das irgendwann, jede Ansprache. Dann gibt's eine leidenschaftliche Ansprache in der Kabine und 3 Leute gucken sich an und müssen schon die Hand über den Mund nehmen, weil sie wissen so. Es kommt der Punkt, wo egal, was du sagst, es wird zerpflückt werden. Ich war ja oft genug dabei, wenn das passiert. Und also es gibt natürlich frühe Stadien, wo du dagegen ankämpfen kannst. Es gibt natürlich nochmal Qualitätscoaches, die vielleicht nochmal sowas aufbrechen können. Aber es gibt diese, für mich zum Beispiel, diese Klopp-Saison, wo du einfach nach 4 Jahren oder so gibt es dieses eine Jahr, wo auch der beste Trainer der Welt gefühlt mittellos ist. Es gibt keine Ansprache mehr, die irgendwas bewegt. Es gibt diesen toten Punkt. Und ja, dein Job ist, wenn du lange im Amt sein willst, dann musst du irgendwie einen Weg finden, dass er nicht kommt. Und wenn er kommt, musst du im Zweifel alle 12 Spieler austauschen. Und beides ist nicht passiert beim Eternal. Ja.
Und deswegen ist es auch einfach der faszinierendste Job, den es im Sport gibt, den ich aber nie im Leben ums Verrecken nicht machen.
Deswegen, Trinkieri hat gesagt, wenn es zu heiß für dich ist oder wenn du die Hitze nicht aushältst, dann gehen die Medien. Und deswegen sitze ich hier bei dir, Benny, weil ich würde den Verstand verlieren. Und ich bin nicht aus diesem Stoff geschneidert, der es mir erlauben würde, in diesem Wahnsinn Tritt zu halten. Deswegen sitze ich hier und schwinge, halte große Reden, wie das dann funktioniert, was man denn tun müsste.
Ja, aber du hältst dich, aber die Jobsicherheit ist hier ungleich höher. Barcelona hast du schon erwähnt, auch da der Xavi Pascual-Effekt ist real. 5 aus den letzten 6 Euroleague-Spielen gewonnen, klarer Sieg in Paris. Panther 21, er küsst Brizuela wieder wach, den kann ich jetzt doch vielleicht ab und zu auch mal wieder mit ins Fantasy-Team reinnehmen. Und Will Clyburn, dein alter Boy, 19 und 12 in einer monströsen Form, wenn du nur auf diese Fantasy-Punkte der letzten Spiele guckst, der Typ explodiert einfach nur. Und irgendwie fände ich das geil, weil das war natürlich ein Gedankenexperiment, wenn man vor der Saison auf Barcelona geguckt hat. Sie haben den Shingelia geholt, sie haben den Clyburn geholt, beide immer wieder Wehwehchen, werden auch mal ein bisschen draußen sitzen, sind schon ein bisschen älter und so weiter. Aber wie geil wäre das, einen Will Clyburn nochmal idealerweise bis wirklich in so einen Playoff-Run rein, auf so einem richtigen Euroleague-Top-Level, weil dann ist das schlagartig wieder einer meiner absoluten Lieblingsspieler in Europa, Mann.
Ja, und dann ist das Team auch eines der sympathischsten. Dann hast du dieses Gefühl, dieses Expendables, das sind die Veselés, das sind die Santoranskis, das sind die irgendwie, ja, über dem Zenit geglaubten. Aber die Aufgabe ist dann eine andere für mich. Also der größte Kontrast ganz genau zwischen Hapoel Tel Aviv und beispielsweise Barcelona. Micić spielt quasi keine Sekunde in der israelischen Liga. Also große Kritik an Maccabi, an Hapoel. Sie spielen außer Ginat und ab und zu Yamada, wenn er fit ist, spielt ein paar Sekunden. Aber sie spielen quasi eine 7er, 8er Rotation in der Euroleague, die aufgestockt wurde auf 20 Teams. Möglich, weil die Wettbewerbsfähigkeit in der israelischen Liga ist einfach sowieso gegeben. Da haben sie ja der Kader tief genug. Und da geht es irgendwann darum, eine Playoff-Serie gegen Maccabi zu spielen. Und wenn du die gewinnst, bist du Meister oder auch nicht. So. Der Fehlstart in der ACB kann für mich dann genau der Stock in der Speiche sein, der dafür sorgt, du musst auch die ACB-Spiele gewinnen. Das hat einen Riesenwert in Spanien, einen Riesenwert bei den Katalanen. Das heißt, wir sind noch lange nicht an dem Punkt, wo wir wissen, ob das Experiment mit den älteren Spielern funktioniert oder nicht. Der kommt im Februar, der kommt im März, der kommt Gesundheitszustand, Fitnesszustand, Shooting-Slumps, all diese ganzen Geschichten, weil sie werden einfach so groß wie der Unterschied zwischen der Qualität der ersten 5, 6, 7 dieser bekannten älteren Spieler und dem, was sie sich dazugeholt haben an jungem Gemüse, ist so groß, dass wenn du regelmäßige Spiele gewinnen willst, dann musst du sie reiten. Und jetzt ist die Frage, wie weit werden sie sich tragen, wenn sie geritten werden?
Hapoel gewinnt am Ende mit 6 gegen Roter Stern. Endlich ein Euroleague-Heimspiel für Hapoel, wobei es nicht so richtiges Heimspiel war, weil die eigene Arena war belegt. Deswegen hat man in Jerusalem gespielt. Elijah Bryant spielt weiterhin auf einem Level. Das ist krank. Es ist einfach nur krank. Ein tolles Spiel. Kein Team mehr als 6, 7 Punkte vorne. Und Hapoel rasiert weiter. Olympiakos verliert gegen Valencia. Valencia mit dem 5. Sieg aus den letzten 6 Spielen ist definitiv endgültig gekommen, um zu bleiben. Und nochmal ein Shoutout an den von dir ja schon gehighlighteten spanischen Liga-Reisenden Pedro Martinez. Evan Fournier hat bei X vor ein paar Tagen, oder letzte Woche war das, geschrieben, watching Valencia is like watching an upgrade of Paris last year. Ja, weil Offensiv-Rebounds, haben wir drüber gesprochen, Transition-Punkte, Ganzfeldpresse, Minutenverteilung und so weiter. Das ist wie so ein Abziehbild, was nur noch mal ein bisschen mehr auf Speed geknüppelt ist. Also die gewinnen ihr nächstes Spiel bei Olympiakos.
12 hinten gewesen bei Olympiakos, Ende drittes Viertel, Spiel gedreht, gewinnen das Ding mit 10. Sich treu geblieben, weiter 5 out, also 5 Spieler außerhalb der Dreierlinie, Penetrate und Kick, so klare Situationen. Und haben wir gestern in der Übertragung so ein bisschen gesprochen, du wartest immer, wir haben das gesehen. Auch Paris dieses Jahr wieder, Paris letztes Jahr. Mannschaften oder Valencia vor 2 Jahren war das, glaube ich, die erste Saisonhälfte. Mannschaften, die ein bisschen anders spielen. Žalgiris letztes Jahr, Gimmicky, die quasi dann eine extreme Qualität haben und damit so die ersten 10, 15 Spiele jemanden die Liga überrumpeln. Und dann wird es manchmal echt noch sehr, sehr hässlich in der Rückrunde. Und irgendwie wirkt das, was Valencia macht, zumindest nachhaltig genug, um wirklich lange, lange, lange um diese Top 6 mitzuspielen. Auch weil die Gegner eben, über die wir jetzt gleich auch noch ein bisschen sprechen, dann im Zweifel straucheln. Aber Olympiakos, um das abzuschließen, 11. aktuell. Mhm.
Haben jetzt nochmal einen NBA-Veteran mit Monte Morris dazugenommen, über 500 NBA-Spiel, soll ein bisschen klassischeres Aufbauspiel da reinbringen.
Du brauchst einen Two-Way-Player. Du brauchst Two-Way-Player auf deinen Guard-Positionen. Und nochmal dieses Gefunden, es gibt sicherlich ein Sprichwort dafür, wenn du was findest, aber entpuppt sich als eigentlich etwas, was dir nicht gut getan hat. Diese 18 Punkte von Tyler Dawson, das soll jetzt kein billiger Cop-Out sein. Für mich hätte ich ihm die 18 zugetraut, natürlich nicht. Spielt er effizient und hält, macht er das auf einem langen Niveau? Auf jeden Fall. Aber wenn er 28 oder 30 Minuten spielt, in fast 40 regulären Saisonspielen mit Olympiakos auf dem Niveau, dann erreichst du deine Ziele nicht, die sehr hoch gesteckt sind. Das ist einfach Fakt. Dann hast du immer noch das Thomas Walker-Problem. Ja, sieht jetzt gut aus, plus, minus, die Saison wieder bärenstark. Er wird gefühlt jedes Jahr noch, wird irgendwie das, diese V-Shape noch breiter und er sieht immer mehr aus wie ein griechischer Gott. Aber wir wissen trotzdem, was passieren kann, wenn es eng wird, wenn es zäh wird, wenn die Defensiven besser auf dich eingestellt werden. Das heißt, Saben Lee verschwunden, Evan Fournier nicht mit der Firepower vom letzten Jahr. Jetzt hast du Dorsey, der da irgendwie sich so reingespielt hat, aber wo irgendwie alle wissen, das ist aber ehrlich gesagt auch dann nicht die Lösung, weil er niemanden verteidigen kann. Und jetzt kommt so Montemorris, wo du sagst, so ein solider, älterer NBA-Spieler mit guter Assist-to-Turnover-Ratio. Ah. Die kriegen es jetzt aber über Jahre nicht gedacht. Jedes Jahr ist es das Gleiche. Jedes Jahr ist, hey, die haben... Ja, McKissick kommt dann wieder, kann auch nicht werfen, ist aber dann für große Spiele gemacht, der kommt da vielleicht nochmal rein. Es ist jedes Jahr so ein Pool aus 6, 7 Guards mit einer Riesenqualität und 2, 3 Fragezeichen und keiner von denen passt. Und leider ist Evans, der Mann unserer Herzen, nicht in der Lage, diese Lücke endlich zu füllen.
Maccabi gewinnt in Dubai auswärts spät mit 2. Da wollte ich einmal nur nochmal kurz bei dir abklopfen. Lonnie Walker kriegt sein 2. technisches und fliegt damit raus, weil er einfach nur die Too-Small-Geste macht. Ich hoffe, du bist davon auch kein Fan, weil, also wenn man jetzt gar nichts mehr in der, also was ist der Unterschied zwischen der Too-Small-Geste und einfach nur irgendeinem Dreierjubel? Ich weiß, die bezieht sich dann auf den Gegner und dann könnte man jetzt sagen, das ist ja respektlos, aber am Ende ist es einfach nur eine, also das braucht's doch nicht, Mann.
Nee, das braucht's nicht. Also, du kannst es uncharmant finden, aber also nochmal, das passt dann für mich auch so ein bisschen nicht zusammen. Du kannst nicht irgendwelche One-on-One-Influencer einfliegen für so Belgrad Derby und dann irgendwie so, wir sind sich so ein bisschen öffnen, so wir sind Tradition, wir sind Basketballkultur, aber wir sind auch so ein bisschen das Neue, wir nehmen Social Media mit und wir sind so ein bisschen flashy und cool und dann kannst du so eine Geste irgendwie von deinen amerikanischen Spielern oder von ihm dann als technisches Foul zu werten, das ist dann irgendwie so ein bisschen was die Fehler, die die NBA vor gefühlt einem Jahrzehnt gemacht hat, als dann da so alles so ein bisschen zu streng wurde. Da musst du eine bessere Balance finden. Eine Too-Small-Geste ist tatsächlich, ist mittlerweile salonfähig und ist jetzt auch nicht grob unsportlich auf irgendeine Art und Weise so. Also, I don't know.
So, Gönni. Und jetzt siehst du schon, ich reibe mir die Hände, weil Fenner gegen Panathinaikos kommt jetzt. Panathinaikos gewinnt am Ende mit 4 gegen Fenerbahce und die Rivalität wird immer, immer größer. Das Erste, was wir gestern nach dem Spiel mitbekommen haben, ist, dass sich Ergin Ataman wieder extrem beklagt hat im Postmatch-Interview über Schmähgesänge und Beleidigungen gegen seine fast 90-jährige Mutter. Die Rivalität Fenerbahce-Ataman hatten wir euch schon mal erklärt. Die hat dann dazu geführt, dass Fenerbahce ihm als türkischem Nationaltrainer teilweise in den Fenstern keine Spieler abgestellt hat. So weit ist das gegangen. Das war jetzt im letzten Fenster nicht der Fall, aber jetzt gab es wieder diese Nummer. Und unmittelbar nach dem Spiel, das hatte ich erst gar nicht gesehen und bin heute erst bei Social Media drüber gestolpert, Wade Baldwin und Jerry Grant geraten aneinander, weil Baldwin ihn von dem Fenerbahce-Logo runterschubsen will, weil die dort ihren Kreis machen wollen nach dem Spiel. Und all das zusammen führt einfach nur dazu, dass ich das gerne als Playoff-Serie jetzt zwingend schon mal anmerken möchte, oder? Also es wird immer krasser zwischen diesen beiden Teams. Das ist perfekt, Mann.
Ja, das ist heftig. Was heißt spannend? Spannend ist vielleicht das falsche Wort, aber das Ataman-Interview war das erste Mal für mich nicht der Psychologe oder der Taktiker oder der was verschieben möchte oder der, sondern wirklich einfach getroffener Ataman. Mhm. Also wie zittrige Stimme oder so wirklich so angefasst.
Er hat gebebt. Also es gibt einen Unterschied zwischen Ataman macht was aus Kalkül, dann siehst du, dass er immer noch die Kontrolle hat. Und er hat gebebt in dem Moment.
Ja, ganz genau. Und ja, ich glaube gerade, dass natürlich nach diesem spektakulären Sommer, wo die Türkei ja wirklich den besten Basketball ihrer Verbandsgeschichte gespielt haben, dass es ihm dann natürlich noch mehr vielleicht dann wehtut, wenn er eben das Gefühl hat, er denkt, okay, er müsste da und dann nach Fenerbahce kommen und deswegen hat er auch immer dieses Wort, glaube ich, uneducated people benutzt, was er so ein bisschen meint, dass Leute, die dann so habe ich das zumindest gelesen, die dann in ihrem Vereinsfarben denken, dann irgendwie dem verloren geht, dass er ja für quasi Ataman, er sollte dann ja irgendwie auch ein türkischer Basketballheld sein mit dem, was er gemacht hat. Dass da über dieses dunkelblau-gelbe Trikot dann eben nicht darüber hinaus geguckt werden kann und sie es nicht schaffen, dann eben ihn nicht durchzubeleidigen. Und auch da nochmal die Erwähnung von ihm, dass es dann eben nicht nur 500 Ultras sind, sondern gefühlt die ganze Halle oder die halbe Halle, er hat immer noch 10.000 Leute, die dann, wenn das wie eine böse Beleidigung Richtung seiner Mutter ist, natürlich dann völlig stillos. Und da kann ich es auch verstehen, wie dich das dann trifft, wenn das halt dein Heimatland ist und dann auch noch deine Leute. Ich meine, das sind die Leute, die, wenn sie das Fenner-Trikot ausziehen im Sommer, sich das rote Türkei-Trikot anziehen und ihn dann quasi unterstützen sollten, ist eine komische Gemengelage. Aber auch da kommt sowas irgendwann eben an diesen Punkt, auch weil er in der Vergangenheit gezündelt hat ohne Ende.
Mhm. Und weil er sehr damit rausgegangen ist, ne? Galatasaray-Fan und so weiter. Und es hat sich dann so ein bisschen hochgeschaukelt. Und ja. Also sorgt unterm Strich diese beiden Mannschaften, das war gestern ein super Spiel, Fener League plus 7 vorne vom Schussviertel, dann gibt es das Panna Comeback. Nehmen wir gerne als Playoff-Serie. Können wir jetzt eigentlich schon einloggen? Gar kein Problem. Ich weiß gar nicht, welche Konstellation dann irgendwie da auch tatsächlich realistisch wäre, aber sowas.
Nein. Die sind, also die, ich würde mal sagen, dass die jetzt zu Ende der Hinrunde sind die quasi so ein Spielchen mal voneinander entfernt.
Ja, perfekt.
Das klingelt dann.
Weil das wollen wir. So eine Rivalität.
Die Tabelle ist wieder, also wir sagen das ja gefühlt jedes Jahr, aber die Tabelle ist jetzt Vogelbild. Du hast 9-6 Panna, also um das mal dann vielleicht da aufzuziehen, Panna 10-6 und dann hast du Monaco, Žalgiris, Fenerbahce mit 9-6 und dann hast du Roter Stern, Real, Mailand mit 9-7. Also das ist dann so eine Siegesprozentsatz mal jetzt mit dem 10. Mailand und dahinter kommt noch Olympiakos von 56%. Das heißt, du musst, wenn du das so hochrechnest, gewinnen die ungefähr 23 Spiele. Und wenn du jetzt guckst, München ist 5-10. Das heißt, sie müssten, die müssten dann schon, um auf 23 Spiele zu kommen, müssen sie 18 Spiele gewinnen noch aus den Verbleibenden. Und da wird dir langsam bewusst, dass eben die Art von Mannschaften, die da oben sind, weil Valencia gewinnt, weil Hapoel gewinnt, da kann es eben sein, man geht davon aus, wir haben das schon letzte Woche besprochen, man geht davon aus, dass man irgendwie lange drin ist, weil die ersten 10 qualifizieren sich doch, aber dieses Jahr, es ist nochmal, die 20er-Liga bringt eine andere Dynamik und auch die Teams, die jetzt da in diesem Mittelblock sind, bringen eine andere Dynamik mit, weil wir einfach nicht davon ausgehen können, dass da wirklich zwei, drei rausputzeln.
Lass uns nochmal, wenn wir gerade schon beim FC Bayern waren, es gibt ein paar Abschiede auch noch zu verkünden, die jetzt zum Jahresende passieren. Übrigens auch in der Basketball-Bundesliga, Grüße gehen raus an Martin Geisler vom MBC. 23 Jahre, der war der erste Pressesprecher, der war noch super jung, dann alles mitgemacht, Insolvenz bis zum Pokalsieg. Und natürlich Marco Pesic, der zum Jahresende beim FC Bayern abtritt, jetzt auf der großen Mitgliederversammlung nochmal krass geehrt wurde, was er auch gesagt hat, was ihm wirklich... Also was Besonderes für ihn war, weil das eben in Anführungsstrichen nicht nur der kleine Bayern-Basketball-Zirkel war, sondern der große, wo das ganz große Spotlight drauf lag. Und Marco Pesic, der 2011 bei den Bayern begonnen hat, ab 2014 Geschäftsführer gewesen ist, all diese Jahre der Entwicklung auch nochmal ganz spannend in der aktuellen Big in einem Interview so ein bisschen nachzeichnet, wie schwierig das dann wurde, als Uli Hoeneß ins Gefängnis gegangen ist und so weiter und so fort. Der natürlich da ein brutales Vermächtnis einfach hinterlässt, was er dafür ein Basketballmonster in Deutschland hingezimmert hat, ne?
Ja, vor allen Dingen für mich dann auch eben einfach mit dem SAP-Garden, der vielleicht die Hauptmission geworden ist. Ich meine, die Rudi-Semmel-Halle oder keine Ahnung,
Sedlmayr
mit BMW Park und keine Ahnung, Audi Dome. Das war für mich die Aufgabe, da rauszukommen. Und was ist das für ein Schmuckstück, dieser SAP-Garden? Das ist wirklich phänomenal. Und klar, das ist jetzt vielleicht nicht die Note, wo du rausgehen möchtest. Ja, wir erinnern uns letztes Jahr diese rauschartigen Zustände in dieser Halle. Und das wäre vielleicht wirklich, da ist dann irgendwie mal so wäre so ein Alles-Erreicht-Moment. Ja? Du gewinnst nicht du bist nicht im Final Four, das wäre vielleicht nur wahrscheinlich das sportliche Ziel, einmal noch mit dem mit dem bajuwarischen Emblem da irgendwie in so ein Final Four einzureisen. Aber ja, für mich ist immer so überrascht, wie jung er damals war. Weil er hat nicht ewig gespielt. Mhm. Und er ist jetzt 49. Wie lange ist er bei Bayern? 14 Jahre. Das heißt, mit 35, ohne große Erfahrung im GM-Bereich, hat er, glaube ich, so ein komisches Basketballstudium da gemacht oder so ein Sportmanagement-Studium irgendwo in Italien, meiner Meinung nach. Und am Anfang dachte ich tatsächlich, er hat die Chance vertan, einer der größten Agenten zu werden, den es hier gab in Deutschland. Er war ja mein Berater, kurzzeitig eine Agentur gegründet gehabt. Und da habe ich ihn, also ich habe selten jemanden gesehen, der für mich so perfekt in eine Rolle gepasst hat, wie Marco in das Piratertum. In das, so einer von den, in Anführungszeichen, von den Guten, so gerade noch. Also gut genug. Weg erst jemand, der, egal was du natürlich auch für Cutthroat und Dinge tun musst, um da jetzt auch so ein Manager-Dasein auszuführen, gerade in seiner Beraterrolle hat er definitiv ehrliches Interesse gehabt, auch an Spielern, an den Menschen und so. Also das weiß ich einfach, weil ich das damals erlebt habe. Und aber natürlich auch die richtige Dosis dann an Drecksack, an Beziehungen, an Netzwerk, an Verständnis für diese ganzen kleinen Spielchen, die du auch als Agent haben möchtest, wenn du dich so ein bisschen aus der Wohlfühlblase oder vielleicht dann irgendwo hier rausbewegen möchtest. Deswegen dachte ich, hui, die ersten Jahre war ich mir nicht sicher, ob, egal wie spannend eben diese Aufgabe war, ob es von außen betrachtet, ob das so die richtige Entscheidung war. Weil auch die Teams, die er früh zusammengestellt hat, dann diese Phase, wo er gefühlt einfach immer die vier besten Spieler von Berlin geholt hat oder dann irgendwie so die halbe Nationalmannschaft, also weiß ich nicht, aber sich dann, glaube ich, irgendwann wirklich eingegroovt und was für eine Entwicklung jetzt hier mit dem Standort. Ja. Also wenn du immer dich so ein bisschen dran misst, was habe ich vorgefunden und was hinterlasse ich, dann ist das schon sehr ordentlich, was er da gemacht hat.
Er bleibt ja noch ein bisschen in beratender Rolle. Und wenn man nochmal so drüber nachdenkt, ne, Dinwiddie ist ja jetzt auch so der Letzte. Also man muss auch sagen, die Bayern haben uns natürlich auch immer wieder NBA-Attraktionen in die Liga geholt. Ne? Ob das ein Greg Monroe war, ob das ein Derek Williams war und so weiter und so fort. Also wirklich auch einfach Namen, wo man dachte, krass, die spielen jetzt einfach in Deutschland.
Ja. Aber auch das natürlich. Aber er hat uns auch, also wenn ich jetzt mal von uns als Magenta Sport spreche, hat uns auch Nerven gekostet. Also es gab auch teilweise natürlich, auch wenn ich von diesen Spielchen und spreche, und dann ist natürlich auch dieses, gibt immer so ein bisschen was von wir gegen den Rest der Welt, sich so ein bisschen einzuigeln, ein bisschen seine, irgendwo eine Linie in den Sand zu ziehen und dann, ja, also hätten wir uns das, ich persönlich spreche jetzt höflich wir, weil ich eine gute Beziehung zu Marco, aber ich sehe und mich ja als Teil dieses Teams, wir hätten uns ab und zu natürlich auch einfacheren Umgang gewünscht oder wie immer Max ist oder da mal irgendwie was. Ja, das lief dann teilweise wahrscheinlich auch Dinge nicht so, wie das jetzt mal, keine Ahnung, der Goldstandard wäre oder wie man sich das erhoffen würde von einem Branchenführer. Aber nochmal, das gehört, weiß ich nicht, ob das dazu gehört, aber ist auch Teil von unserer Experience gewesen. Ich freue mich immer natürlich sehr, ihn zu sehen. Was er da gelassen hat, ist heftig. Aber es gibt da natürlich auch immer, wie man da vielleicht als Manager vom FC Bayern München, das auch wieder in der Natur des Biests liegt, dass der ein oder andere dann, dass man den dann irgendwie nicht als, wie soll ich das sagen, so gewonnen hat als Freund, als Kompagnon, als Menschen, als was auch immer so. Du weißt, wie ich.
Ja, ich weiß, wie du es meinst. Mal gucken, er sagt ja jetzt erstmal, will mehr Zeit mit der Family verbringen, aber da gibt es ja so ein paar große Basketballprojekte, die irgendwie in Europa anstehen und was auch immer. Was da wie passiert, man hört so einiges, nichts Belastbares, deswegen sind wir da mal ganz vorsichtig. Passend dazu, Günni, können wir noch mal kurz drüber reden, dass jetzt tatsächlich es feststeht, dass das Top 4 der Basketball-Bundesliga die nächsten Jahre in München stattfinden wird, was natürlich für den FC Bayern perfekt ist und auch eine Halle natürlich, die wieder für gemacht ist. Du hast den SAP-Garten angesprochen und trotzdem ist es etwas, was aus BBL-Sicht einfach keinen guten Eindruck hinterlässt und keinen guten Geschmack. Also du schließt einen Vertrag mit Düsseldorf ab für 3 Jahre und gehst jetzt am Ende doch nach München, musst der Stadt Düsseldorf laut Medienberichten ungefähr 300.000 Euro Entschädigung zahlen dafür, dass du da nicht hinkommst, weil die Liga, so habe ich das verstanden, auch was ich so gehört habe, eine Entscheidung trifft. Und dann die Geschäftsführer der einzelnen Vereine sagen, ja, das ist aber die Entscheidung, finden wir aber nicht so geil, gehen wir da raus. Und jetzt ist es am Ende, München. Das heißt, du hast wieder keinen neutralen Austragungsort, was ja immer so vor sich hergetragen wurde. Es liegt für viele Fans in Deutschland eben nicht so geil, auch wenn man nach München gut kommt, wenn man halt in Eisenvogel steigt, aber es liegt halt nicht in der Mitte oder irgendwo zumindest einigermaßen so, dass man sowohl aus dem Norden als auch aus dem Westen gut hinkommt, sondern es liegt halt ganz im Süden. Also das ist, die Halle an sich ist top, state of the art, also da kannst du wunderbare Events machen, aber das ist doch es wirkt nicht nach gutem Stil, sagen wir mal so.
Ja, also ich bin auch da wieder zwiegespalten. Ich kann das. Erstmal bin ich überhaupt nicht in der Entscheidungsfindung drin. Ich weiß 0,0, wie das abgelaufen ist, kann ich gar nicht sagen. Ich weiß aber, was für ein Event der FC Bayern München da hingezaubert hat, gerade rund um das Pokalfinal Four in dem Jahr vorm MBC. Da ging es dann auch um dieses Thema, so dieses Deutsche Basketballmuseum, Deutsche Basketball Hall of Fame angestoßen. Legenden eingeflogen. Was war das für, also ist ein Novum, was es in der Liga in keinster Weise gegeben hat. Ein Kümmern um Menschen, die sich verdient gewesen haben. Das ist eben heutzutage, dass wir Weltmeister sind, dass wir Europameister sind, dass wir solche SAP-Garden, dass solche Hallen hier stehen. Und wenn es kein anderer macht, hat einfach FC Bayern gesagt, dann machen wir das jetzt selber. Und da haben sie bei mir natürlich noch einen unfassbar großen Stein im Brett. Sie werden das wahrscheinlich jetzt, also ich gehe davon aus, dass wenn sie die Pokale ausfüllen, dass sie das wieder weiter vorantreiben. Und da gab es eben tatsächlich Momente mit Menschen, die damals große Namen waren und die gefühlt, wo man es so angemerkt hat, dass sie danach gelächzt haben, dass so eine Anerkennung nach mal so einem Anruf ist. Und dann wird jemand einfach, es ist nicht viel, aber wenn einfach dann nochmal ein Saal dir applaudiert, wenn die sagen, ey, was du vor 30 Jahren gemacht hast, es gibt immer noch Menschen in Deutschland, die sich da erinnern und sich daran erfreuen. Und das war so spektakulär, dass ich fast sage, ey, wenn jemand das auf dem Niveau macht und das schon gemacht hat und kein anderer das in der annähernd so hinbekommt, dann soll die BBL, kann die BBL froh sein, wenn jemand wie FC Bayern München das ausrichtet. Auch wenn ich mir natürlich immer mehr Spannung erwünsche. Also gehe ich davon aus, dass München einen kleinen Vorteil haben wird, wenn sie zu Hause spielen. Ja, natürlich. Also ich glaube, dass der ist nicht riesig, der ist statistisch vielleicht 3-5%, aber der wird existieren und eine Mannschaft, die sowieso schon, was das Budget angeht, allen davon gerannt ist, die auch dadurch, dass es bei beispielsweise Berlin halt in die andere Richtung gegangen ist, die jetzt auch noch dreimal zu Hause in dem einen Wettbewerb, wo wir uns sonst immer erhoffen, dass es eben mal MBC wird oder sonst wer, schwierig, aber nochmal, das Level, was sie da gesetzt haben bei dieser Pokalveranstaltung, ist so groß, dass ich am Ende sagen muss, ja, da kann der Liga aber gar viele schlechtere Sachen passieren, als den Ausrichter nochmal so für sich zu gewinnen.
Safe. Die Events werden überragend, nur die Genese, wie es am Ende München geworden ist.
Ja, und da bin ich leider nicht drin. Ich habe keinen Plan, was da. Genau. Ich glaube sogar, die haben sich enthalten auf einer Abstimmung, so wie ich das so halb bei den Jungs von Timeout mitbekommen habe, bei Stucky, glaube ich. Also, das müssen andere, da gibt's. Ich bin leider nicht mehr BBL-Gremium-Experte.
Ja, aber das kann ich ja nur einmal aus meiner Perspektive zurückspiegeln, der halt auch nur ein bisschen was gehört und ansonsten einfach viel gelesen hat und auch einfach nur so aus Medienberichten hinterlässt das keinen guten Geschmack, wie die BBL dazu gekommen ist. Ja. Und trotzdem werden die Events am Ende in München, da können wir uns sicher sein, die werden herausragend gut. Das ist definitiv so. Die Basketballwoche bei Magenta Sport mit dem Bayern am Mittwochabend. Ich weiß gar nicht, ob viele von euch das dann noch vorher gehört haben. Bei Aswell Donnerstag haben wir Panathinaikos Hapoel. Freitag haben wir die Münchner in Monaco. Jalgiris empfängt Partizan. Mal gucken, wer dann da der Partizan-Trainer ist. Also das alles live bei uns. Ich habe noch eine Zusatznews gelesen. Pat Beverly ist zurück im europäischen Basketball. Geht zu PAOK Saloniki für 600.000. Das ist ungefähr so viel, wie die letztes Jahr Teambudget hatten. Und ich frage mich, warum kriegt er keinen Job in der Euroleague? Aber egal. Gibt es da nicht irgendeinen Verein, der das nochmal aufnehmen wollte? Und zum Abschluss gucken wir nochmal auf das, was du ja auch heute Nacht begleitet hast. Der NBA Cup wurde ausgespielt zwischen den New York Knicks und den San Antonio Spurs. Am Ende gewinnt New York mit 124-113. Und ich glaube, wir können erstmal prinzipiell festhalten, Günni, also wenn du mit mir mitgehst, was diese Meinung angeht, dass dieser NBA Cup für mich ist ein absoluter Gewinn für den Saisonverlauf und für die 10 Monate, die jetzt eigentlich gewesen wären in der NBA, weil plötzlich Stimmung, Relevanz und ein ganz anderes Gefühl vorherrschte, schon bei den Halbfinals. Und das hat, es hat jetzt seine Klimax gefunden in diesem Finale. Also ich bin mittlerweile, ich war da nicht überzeugt, dass das in auch nur im Ansatz funktioniert. Aber dieser NBA Cup taugt mir total, muss ich echt sagen.
Ja, ja, auch da ist natürlich auch von mir belächelt worden zu Beginn. Fühlt sich natürlich völlig retortig an. Dann vergeht ein bisschen Zeit und dann ist einfach, geht es wieder darum. Das Thema, das wiederkehrende Thema ist, nehmen Spieler das an? Also siehst du dann spürbar eine gestiegene Intensität und das siehst du definitiv. Also alleine schon dieses Halbfinale zwischen OKC und San Antonio Spurs war das Format schon wert. Und am spannendsten ist einfach für mich, wenn es Teams sind, die genau dahin gehören. Also wenn LeBron James mit den Lakers so einen Cup gewinnt, dann ist das natürlich für die NBA vielleicht spannend, aber mich interessiert das nicht sonderlich. Aber wenn du jetzt die New York Knicks hast und die dieses Jahr, keine Ahnung, am bestes oder zwei-, drittbestes Offensivrating, 10-8 beste Defense, schicken sich an, das ist ihr Jahr, OG Anunoby spielt auf einem Niveau und du sagst, okay, die haben jetzt, kommen vielleicht wirklich aus dem Osten und haben jetzt schon mal die Gelegenheit, so eine Luft zu schnuppern, so was, im Zweifel was hochzustemmen oder eben zu scheitern in einem Do-or-Die-Format, was nicht die Wichtigkeit von einem Larry O'Brien-Trophäe hat, aber trotzdem, alle Augen sind drauf, keine andere Spiele. Und allein das ist schon ein Faktor. Ja, geht es ein bisschen um Geld, ja, aber es geht vor allen Dingen darum, so die Lichter sind jetzt noch mal greller, als sonst jemals irgendwie im Dezember sie sein könnten bei der NBA. Und auf der Gegenseite hast du dann genau das andere Team, was perfekt reinpasst. Es ist dann eben San Antonio Spurs. Wir denken immer, es dauert noch 2 Jahre, aber vielleicht dauert es nicht 2 Jahre. Sie gewinnen 7 aus 10 in der Zeit ohne Wemby. Und du guckst dir das an und du denkst dir, alleine diese Guard-Rotation mit Dylan Harper, mit DeAndre Fox und vor allem Stephon Castle, der gestern ein sickes Spiel gemacht hat, auch wenn er offensiv, also manche Dinge gar nicht reingegangen sind, aber einfach so die Ausstrahlung, was er defensiv gemacht hat, gegen Jalen Brunson. Und dann hast du so ein Team von morgen und so auf der anderen Seite ein Team von heute, beide noch nichts gewonnen, in einem Wettbewerb, wo du einfach siehst, es geht für die um wirklich viel, die Emotionen sowohl bei Gewinner als auch bei Verlierer. Dann mal weißt du, es funktioniert. Und dann ist das nächste für mich natürlich super spannend, gerade San Antonio zu beobachten, wie closen sie so ein Spiel. Also Wemby im Halbfinale noch irgendwie plus 21 mit 21 Minuten. Also hat nur die Wemby-Minuten haben ihn überhaupt ermöglicht, in diesem Spiel zu sein gegen OKC. Und jetzt, wo offensiv sehr wackelig immer wieder durch Kontakt aus der Balance gebracht, nicht zu seinen Spots gekommen, von Mitchell Robinson aus seinem Spiel rausgedrückt hat, der 10 Offensiv-Rebounds geholt hat einfach in dem Spiel und mitverantwortlich dafür war, dass sie das Ding gewonnen haben. Und dann denkst du ja, okay, wie sieht das dann aus? Wird der auch nochmal einen Closer an seiner Seite brauchen? Ist er jemand, dem du dann in einem Jahr oder zwei am Ende in der Playoff-Serie in Spiel 6, Spiel 7 einfach in den letzten 3-4 Minuten den Ball geben kannst? Wo gibst du ihm den Ball? Was? Also es ist schon dann wirklich spannend und es war eine fantastische Besetzung einfach von Teams, weil die so, klar, New York ist interessant und San Antonio ist natürlich wahnsinnig spannend, einfach jede kleinste Detail da aufzusaugen.
Ey, und was kriegen wir da für eine Rivalität im Westen zwischen denen und OKC, Mann? Das haben wir im Halbfinale auch noch gehabt und wir sollten an dieser Stelle übrigens auch mal Ariel Hugh-Porty noch zu diesem Cup gewinnen.
Drinks auf Ariel, Octam, come
yes.
on.
Yes, denn der Junge.
Schön. Was ist das? 20% Bonus oder 25% Bonus.
112 Sekunden im Finale gespielt, keine 6 Minuten insgesamt im Cup und als Prämie $500,000 und das bei einem Gehalt von knapp 2 Millionen. Einfach nochmal schön 25% on top. Und natürlich auch noch einen Titel. Also,
das gibt Ariel so bei den Saisonmillionen, ne? Das kennst nur du eigentlich. Ja, okay. 25% halbe Million on top. Stimmt, also, das an der Live-Region sind das wahr.
Ja, genau. Günni, hast du schon alle Geschenke beisammen oder musst du gleich los?
Nee, wir haben uns, glaube ich, gut ergänzt, meine Frau und ich. Und, ja,
deswegen, alles ich könnte mir vorstellen, dass auch der eine oder andere uns gerade hört, während er noch hektisch durch durch die Innenstadt, die völlig überfüllte Innenstadt läuft. Leute, alles entspannt. Also, ihr habt noch ein paar Tage. Holt die Geschenke beisammen und dann macht euch eine schöne Zeit. Nächste Woche legen wir euch noch mal eine Folge, Günni und ich, unter den Weihnachtsbaum. Und bis dahin.
Kleiner Tipp von mir. Es gibt Menschen im gewissen Alter, den kannst du, gerade wenn man jetzt guckt, es kommt der trockene Januar, die Leute wollen nur noch healthy schmelty, ein richtig feines Olivenöl mitzubringen, wenn ihr eingeladen seid, statt einer 0815 Flasche Wein. Es tut weh, so 25 Euro für ein Olivenöl auszugeben. Das macht man nicht, wenn man das selber einkauft. Das ist so, oder man hat schon noch was. Es schmerzt richtig. Die Freude ist groß darüber. Und ansonsten, die Leute nehmen die Flasche Pulle Wein, keine Ahnung, stellen sie irgendwo hin, saufen sie irgendeinmal, tun sich da Cola rein und machen sich irgendwie so, was weiß ich. Also, nehmt es von mir, ab und zu mal bei den richtigen Leuten ein richtig edles Olivenöl mitzubringen. Alle gewinnen. Die werden 5 Jahre älter. Und es ist einfach so, einfach da ist ein bisschen mehr, es steckt ein bisschen mehr drin.
Es ist gesund und vor allem es ist arschlecker. Also, Günni hat gesprochen, schön ein bisschen Brot einfach reingedippt, ein bisschen
dann, du bist ja gleich so ein Kombinatia. Du bist gleich so, ein tolles Salz bringst du noch mit.
Nee, okay. Ja, das hat man dann ja zu Hause, aber dass man so dieses
Sylter, so ein richtig schönes Sylter, edles, ja, dann noch für eine Zeit für Brot. Wer den Schlenker noch machen will,
alles klar. Ihr kennt ihn jetzt, den Weg in Günnis Herz. Nächste Woche sind wir nochmal da. Bis dahin, schöne Vorweihnachtszeit, ihr Mäuse. Tschüss.
Hallo.